Unruhe trug in den stillen Frieden dieser Tage nur meine Unterhaltungen mit dem Arzt. Meist dauerte es ein paar Tage, bis ich mich nach ihnen wieder völlig beruhigt hatte und zu meinem stillen Behagen zurückgekehrt war. Im Ganzen verliefen sie nicht günstig für mich, wenn auch keine so schlimm wurde wie jene erste. Es war mir leider ganz unmöglich, mich ihm gegenüber so zu geben, wie ich wirklich war. Nie gewann ich im Verkehr mit ihm jene Freiheit und Selbstsicherheit, die mir doch draußen selbstverständlich gewesen waren. Immer bedrückte mich ein dunkles Schuldgefühl, als müsste ich vor ihm um jeden Preis etwas verbergen und verheimlichen. Nie wurde ich ganz meine Furcht vor seinen geheimen Listen und Kniffen los. Bei der harmlosesten Frage jagte mich der Gedanke, wie will er dich jetzt wieder reinlegen? Nie sah ich den helfenden Arzt in ihm, sondern immer den Gehilfen des Staatsanwaltes, der mich in schwerer, verworrener Stunde des Mordversuches an meiner Frau beschuldigt hatte und der alles aufbieten würde, mich in diesen Mauern zu halten. Wenn ich mich wirklich einmal überwand und dem Medizinalrat erzählte, was mein Herz bewegte, fiel ich unfehlbar damit herein. Zum Beispiel erzählte ich ihm eines Tages ganz freimütig von meinen so veränderten Zukunftsplänen, mich auf ein stilles Dorf zurückzuziehen und ganz der Bürstenmacherei zu leben. Ich hatte geglaubt, für diese Pläne die Billigung des Arztes zu finden, ja, sein Lob, und war überrascht und maßlos enttäuscht, als energisch den Kopf schüttelte und sagte, »Das sind ja bloß Phantastereien, Sommer. Sie streuen sich ja selbst Sand in die Augen. So können sie nicht leben und so wollen sie auch gar nicht leben. Sie brauchen ihre Mitmenschen und vor allem, Sommer, brauchen sie eine führende, helfende Hand.« Nein, das haben sie sich wieder nur in ihrer ganz unbegründeten Aversion gegen ihre Frau ausgedacht. Machen sie sich doch einmal von dem Gedanken frei, dass ihre Frau ihnen schaden will. Sie allein haben ihr viel Böses getan. Und wenn ihre Frau nicht ein so anständiger Mensch wäre, hätte sie alle Ursache, ein bisschen böse über sie zu sein. Aber nicht ein abfälliges Wort über sie hat sie zu Protokoll gegeben. Immer sucht sie, sie zu entschuldigen. Und da erzählen sie mir, dass sie nicht mehr mit ihr leben und arbeiten wollen? Was für ein Mensch sind sie doch, Sommer! Können Sie denn nie eine Sache sehen, wie sie wirklich ist? Müssen Sie sich immer Flausen vormachen? Ich war natürlich verwirrt und empört über diesen ganz unmotivierten Angriff. Da mag er mir keine Zeile geschrieben, nie einen Versuch gemacht hatte, mich zu sehen, musste ich wohl zu Recht annehmen, dass ich ihr lästig, dass ich für sie tot und begraben war. Und wie es eben Sitte ist, sprach sie über einen Toten nichts Schlechtes. Aber anständig war es von mir, ihr daraufhin still aus dem Wege zu gehen, ihr keine Schwierigkeiten zu machen, sie im freien Besitz meines Eigentums zu lassen. Dass der Arzt diesen meinen Edelmut nicht sehen wollte, sondern mit harten, bösen Worten über mich herfiel, das bewies mir, wie voreingenommen er gegen mich war, und das verschloss für die Zukunft noch fester meinen Mund, machte mich noch unbefangener und unfreier. Eigentlich war er nichts anderes als mein Feind, ein erbarmungsloser Feind, der danach trachtete, mich mit allen Mitteln zu überlisten, und der das Übergewicht als Anstandsleiter rücksichtslos mir gegenüber ausnutzte. Die anderen Gefangenen hatten ganz recht, mich immer wieder vor ihm zu warnen. Trau nur dem Stiebing nicht. Ins Gesicht freundlich, und hinter deinem Rücken macht er ein Gutachten über dich, dass du dein Lebtag nicht wieder aus diesem Kasten herauskommst. Recht hatten sie. Allzu oft ließ der Arzt mich in diesen Wochen nicht zu sich rufen, und seine Anforderungen nach mir wurden auch nicht häufiger, nachdem er mir eröffnet hatte, er sei jetzt aufgefordert, ein Gutachten über mich zu erstatten. Eher das Gegenteil, auch ein Beweis dafür, dass er eine vorgefasste Meinung von mir hatte und gar nichts mehr zulernen wollte. Im Allgemeinen kam der Medizinalrat, wenn nichts Besonderes Dringendes vorlag, zweimal wöchentlich in die Heil- und Pflegeanstalt, jeden Dienstag und Donnerstagabend. Ich wurde aber vom Oberpfleger viel seltener zu ihm gerufen, nicht einmal jede Woche einmal. An sich begrüßte ich natürlich das, denn jeder Besuch bei ihm war, wie ich schon gesagt habe, eine Marter für mich, nach der ich tagelang nicht wieder zur Ruhe kam. Aber dieses seltene Holen zeigte mir auch, wie leicht er über dieses Gutachten, das über mein Lebensschicksal entscheiden sollte, dachte. An sich war mein Fall doch gerade für einen Psychiater besonders interessant. Ich stand bildungsmäßig weit über dem Niveau der anderen Anstaltsinsassen, hatte in meinem Leben etwas vor mich gebracht, war ein angesehener Mann und nun in diesem Totenhaus. Der Medizinalrat hätte doch eigentlich sehen müssen, dass es bei mir um viel mehr als bei den anderen ging. Ich hatte mehr zu verlieren. Ich war auch empfindlicher und leidensfähiger als diese meist recht stumpfen Gesellen. Aber nein, er behandelte mich völlig wie Hinz und Kunz, war oft geradezu grob mit mir, schalt mich einen unverbesserlichen Lügner und Flausenmacher. Ich hatte alles Recht, ihm zu misstrauen und vor ihm auf meiner Hut zu sein. Wenn er mir dann wieder meinen Mangel an Offenheit vorwarf, so war das einer seiner inkonsequenten Vorwürfe, zu denen ich völlig zu schweigen vorzog. Eine Änderung in meinem Verhältnis zum Arzt trat erst ein, als er mich eines Tages zu ganz ungewohnter Stunde, nämlich am frühen Nachmittag, in meiner Zelle aufsuchte. Ich hatte gerade geraucht, was auf den Arbeitszellen verboten ist, aber obwohl die Luft noch von Tabaksrauch erfüllt war, machte er keine Bemerkung darüber, so streng er sonst auf die Befolgung der Hausordnung sah. Er trug an diesem Tage nicht seinen hellen Ärztemantel und war auch nicht von seinem ewigen Schatten, dem Oberpfleger, begleitet. Einen Augenblick sah Dr. Stiebing auf meine Arbeit und fragte dann etwas zerstreut: »Nun, wie kommen Sie mit der Bürstenmacherei zurecht, Sommer?« »Ganz gut, Herr Medizinalrat«, antwortete ich. »Ich glaube, der Arbeitsinspektor ist zufrieden mit mir.« Er nickte, wieder recht zerstreut. Meine guten Arbeitsleistungen schienen ihn nicht weiter zu interessieren. Er griff in seine Tasche, nahm eine silberne Zigarettendose heraus und tat nun etwas, was mich völlig überraschte, ja beinahe umwarf. Er bot mir die Dose an. »Bitte schön, Herr Sommer.« Ich sah ihn ungläubig an. Ein feines, dünnes Lächeln lag auf seinem Gesicht, als er sagte, »Sie dürfen sich ruhig eine nehmen, Sommer, wenn Ihr Arzt sie Ihnen anbietet.« Er gab mir sogar zuerst Feuer und stand dann einen Augenblick behaglich rauchend unter dem hoch angebrachten Zellenfenster, schweigend. Dann sagte er, »Ich habe gestern einmal ausführlich mit Ihrer Frau über Sie gesprochen, Herr Sommer. Ich hatte Sie gebeten, einmal bei mir vorbeizukommen. Und gestern war sie bei mir.« Ich antwortete ihm nicht. Ich sah ihn nur an. Mein Herz klopfte stark. Dass dieser Mann gestern erst mit Magda zusammen gewesen war, das bewegte mich. Das erschütterte mich sehr. Ich konnte nicht reden. Ich glaube, ich zitterte am ganzen Leibe. »Ja«, sagte der Arzt nachdenklich, »ich habe mir von Ihrer Frau noch einmal alles im Zusammenhang erzählen lassen, vom ersten Anfang ihrer Ehe an bis zu jenem unseligen Abend. Ein Psychiater hört vieles aus den Worten von Angehörigen heraus, was sie selbst nicht ahnen. Eine Welle zornigen Unmuts wollte sich wieder in mir erheben. »Also auch Magda hast du überlistet wollen und wahrscheinlich überlistet«, dachte ich. »Magda ist ja so harmlos, die hat keine Ahnung, was für ein Mann du bist.« Aber die Welle verebbte wieder. Er sagte, »Ich habe im Ganzen keinen ungünstigen Eindruck nach diesem Bericht Ihrer Frau. Ich halte es wirklich für möglich, dass wir es mit Ihnen noch schaffen, Sommer. Sie haben eine sehr tapfere und tüchtige Frau.« Wieder ein Gefühl der Abwehr in mir. Es wäre mir lieber gewesen, wenn der Medizinalrat nicht gerade das Wort tüchtig im Zusammenhang mit Magda gebraucht hätte. »Ja, Sommer, ich kann heute natürlich noch nichts Endgültiges sagen. Ich möchte Sie hier noch ein paar Wochen weiter beobachten. Aber wenn Sie sich weiter ruhig und fleißig verhalten und wenn nichts Besonderes vorkommt, »Es wird nichts Besonderes vorkommen, Herr Medizinalrat«, rief ich erregt aus. »Ich will hier weiter ganz still und fleißig leben.« Der Arzt lächelte wieder. Selbst in dieser Minute, da er sehr gütig zu mir war, mochte ich dieses überlegene Lächeln nicht. »Nun«, meinte er, »hier halten wir Ihnen ja auch alle Versuchungen fern, Sommer. Hier sich zu bewähren bedeutet nicht viel. Sie müssen sicher sein, dass Sie auch draußen allen Versuchungen widerstehen können, besonders dem Alkohol.« »Ich werde nie wieder Alkohol trinken«, versicherte ich. »Das habe ich mir schon lange vorgenommen. Nicht einmal ein Glas Bier. Ich werde ganz abstinent leben, das kann ich Ihnen fest versprechen, Herr Medizinalrat.« »Ach, Sommer«, sagte der Trübe, »versprechen Sie mir besser nichts. Was glauben Sie, bekomme ich für Versprechungen zu hören, wenn die Leute aus diesem Bau heraus wollen? Und ein Vierteljahr draußen, 4 Wochen erst draußen, sind die Versprechungen vergessen und der eine stiehlt wieder und der andere trinkt. Nein, auf Versprechungen gebe ich nichts. Da bin ich schon zu oft hereingefallen. Aber ich habe mich wirklich geändert, sagte ich und konnte zum ersten Mal frei mit dem Arzt sprechen. Ich habe doch früher nie geglaubt, dass mir das passieren konnte. Ich habe geglaubt, ich könnte mir fast alles erlauben. Und Magda hat mich auch verwöhnt. Aber nun habe ich gesehen, was aus meiner Trinkerei geworden ist. Und das wird mir für ewige Zeiten eine Lehre sein. Ich schauderte. Der Medizinalrat sah mich aufmerksam an. »Das war einmal ehrlich gesprochen, Sommer«, sagte er dann. »Wenn dieses Erlebnis einen solchen Schock in Ihnen hervorgebracht hat, dass er Sie ganz vom Alkohol abgebracht hat, dann könnte man es wohl wirklich wagen. Aber Sie müssen nun auch sehen, innerlich Ihr Verhältnis zu Ihrer Frau in Ordnung zu bringen. Sie sind ein sehr leicht gekränkter Mensch, Herr Sommer. Aber ich muss Ihnen noch einmal ganz offen sagen, dass Ihre Frau in Ihrer Ehe die Führende und Überlegene ist. Sie ist Ihr guter Geist gewesen. Als Sie von Ihrer Frau abfielen, fielen Sie selbst. Gewöhnen Sie sich doch an den Gedanken, dass Ihre Frau nur das Beste von Ihnen will. Ordnen Sie sich ihr ein bisschen unter. Das hat gar nichts Verächtliches an sich. Deswegen sind Sie noch lange kein Pantoffelheld. Es ist nur gut, wenn sich der Schwächere vom Stärkeren beschirmen und führen lässt. So redete der Medizinalrat noch lange auf mich ein. Es war mir nicht ganz leicht, ihm ohne allen Widerspruch zuzuhören. Denn ganz so, wie er es schilderte, war es ja doch nicht. Gewiss war Magda tüchtig, aber ich hatte doch, seit wir das Haus besaßen, das Geschäft ganz gut alleine, ohne sie führen können. Gewiss war es in der letzten Zeit nicht mehr so gut wie früher gegangen. Aber das hatte an anderem gelegen, an ein paar unglücklichen Zufällen, nicht an meiner Leitung. Aber immerhin, wenn ich dadurch aus diesem verfluchten Hause kam, wollte ich mich auch darein finden. Mochte Magda also die Führende sein, ich wollte ihr schon keine Schwierigkeiten bereiten. So schwieg ich. Und es söhnte mich mit meiner neuen Stellung zu Magda ja auch der Gedanke aus, dass sie so gut zum Arzt von mir geredet hatte. Sie liebte mich eben doch. Also, schloss schließlich der Arzt, ich habe Ihnen noch nichts Festes versprochen. Das kann ich ja auch gar nicht. Ich werde in, sagen wir, 3 oder 4 Wochen mein Gutachten erstatten. Dann wird das Gericht den Termin ansetzen. Sie werden eine kleine Strafe erhalten, vielleicht 4 Wochen, vielleicht nur 14 Tage. »So wenig?« rief ich erstaunt aus. »Nun, darüber fragen Sie lieber einen Juristen. Ich möchte Ihnen keine falschen Hoffnungen machen. Ich bin nur Arzt.« Und wenn Sie dann in Freiheit sind, werde ich immer an dieses Haus denken, Herr Medizinalrat. Das verspreche ich Ihnen, schloss ich. Nach diesem Gespräch mit dem Medizinalrat ist Sommer voller Hoffnung. Er macht Pläne für die Zeit nach der Heilanstalt und dem möglichen Gefängnisaufenthalt. Jetzt interessiert er sich auch für sein Äußeres. Hier setze ich wieder ein und lese den Roman lückenlos bis zu Ende. Als ich meine Nase zuerst im Spiegel sah, erschrak ich sehr. Sie war durch den Biss völlig deformiert. Kurz vor der Nasenspitze hatte sich ein tiefer Sattel gebildet, aus dem sich die Spitze schief und mit brandroten Narben bedeckt erhob. Sie sah wirklich abscheulich aus. Ich war völlig entstellt. Dieser verdammte Lobetanz. An meinem ganzen Unglück ist eigentlich dieser Lobetanz schuld. Auch die weitere Prüfung meines Gesichtes befriedigte mich nicht. Die Folgen des Hungers prägten sich bereits deutlich in ihm aus. Es war fast aschfarben, die Augen tief in die Hohlen gesunken. Ein 5 Tage alter spitzstoppliger Bart bedeckte den unteren Teil des Gesichtes. Der Spiegel verriet mir, dass ich auch in diesem Sinne in dieses Totenhaus eingereiht war. Ich sah haftig nicht besser aus als seine schlimmsten Gespenster. Nicht besser? Vielleicht schlimmer. Und ich war einmal ein leidlich gut aussehender Mann gewesen, gewohnt, einen guten Anzug unseres besten Schneiders mit Schick zu tragen. »Was haben sie aus dir gemacht?« sagte ich traurig zu meinem Spiegelbild. Mit einem tiefen Seufzer gab ich den Spiegel an Herz zurück. »Na, nicht schön genug?« fragte er mit gespieltem Erstaunen. »Diese verdammten Schweinsbeulen«, schimpfte ich, »wenn wir wenigstens anständig zu fressen kriegten. Aber die Mohrrüben heute Mittag waren wieder das reine Wasser. Dabei kann kein Mensch gesund bleiben.« Damit hatte ich ihn bei dem unerschöpflichen Thema des Hauses, dem Fraß. Und von meinem persönlichen Aussehen wurde nicht mehr gesprochen. In der Folge borgte ich mir noch öfter den Spiegel des Aufsehers aus, von nun an aber in seiner Abwesenheit und ohne ihn zu fragen. Ich fand schon beim 3. oder 4. Mal heraus, dass ich mein Aussehen zu ungünstig beurteilt hatte. Als ich mich erst ein paar Mal im Spiegel betrachtet hatte, fand ich, dass ich eigentlich ganz erträglich aussah. Jedenfalls gewöhnte man sich rasch an diese kleine Entstellung. Ich hatte mich daran gewöhnt, Magda würde sich daran gewöhnen, wie meine Mitbürger, wie jedermann. Es gab Teilnehmer des Weltkrieges, die viel schlimmer entstellt waren. Und doch hatten sie hübsche junge Frauen heiraten können und lebten glücklich mit ihnen. Ich war völlig davon überzeugt, dass diese zernarbte Nase meinem Glück mit Magda keinen Eintrag tun würde. Ich sollte bald Gelegenheit bekommen, einige Erfahrungen darüber zu sammeln. An einem Nachmittag kam der Oberwachtmeister Fritsch in meine Zelle und befahl mir nur kurz: »Mitkommen!« Fritsch, ein fleischiger Mann mit blühendem Gesicht, war einer jener Aufsichtsbeamten, denen man auch einmal eine Frage stellen konnte. Er sah in uns nicht nur Verbrecher. »Was ist denn los?« fragte ich ihn. »Zum Medizinalrat?« »Ivo«, antwortete er, »Besuch, Ihre Frau. Der Medizinalrat hat erlaubt, dass Sie zivil anziehen. Ein bisschen schnell, Sommer. Ihre Frau wartet und ich habe wenig Zeit.« Er führte mich auf die Kleiderkammer, wo auf einem Regal mein Koffer ziemlich einsam dastand. Die meisten Kranken waren ja auf Lebenszeit untergebracht und brauchten keine Zivilsachen mehr. Auf einem Tisch sitzend sah der Oberwachtmeister mir zu, wie ich mich erst auskleidete, dann wieder ankleidete, immer wieder trieb er zur Eile. Aber es ging nicht so schnell. Meine Hände zitterten so sehr, mein Herz läutete Sturm. Magda zu Besuch in diesem Totenhaus. Das Leben kam, mich zu besuchen. Bald würde ich wieder bei ihr sein. Und eine tiefe Rührung, Eine unendliche Liebe für meine Frau erfüllten meine Brust. Sie war zu mir gekommen. Endlich! Die lange Zeit der Prüfung war vorbei. Die Liebe kehrte wieder ein bei mir. Und ich war fest entschlossen, ihr gleich beim ersten Zusammenheim zu zeigen, wie tief ich sie liebte. Dass die Zeit der Entfremdung vorüber war und dass ich mich rückhaltlos und voller Vertrauen ganz in ihre Hand gab. Plötzlich fiel mir etwas Schreckliches ein. Es war Freitag und am Sonnabend wurden wir erst rasiert. Mein Stoppelbart war in allerschlimmstem Zustand. »Herr Oberwachtmeister«, rief ich flehend, »darf ich mich noch schnell rasieren? Hier im Koffer ist mein Rasierapparat. Ich mache wirklich ganz schnell. Erlauben Sie es doch!« »Ganz ausgeschlossen, Sommer«, sagte Oberwachtmeister Fritsch kühl. »Was denken Sie wohl, wie viel Zeit ich habe? Und außerdem, Sie können doch Ihre Frau nicht so lange warten lassen.« »Aber es ist doch so wichtig, dass ich bei diesem ersten Zusammensein wenigstens einigermaßen anständig ausschaue. Was soll denn meine Frau von mir denken?« »Was das angeht, Sommer«, meinte der Fritsch kühl, »glaube ich nicht, dass auch Rasieren sie wesentlich verschönt. Hat sich ihre Frau mit ihrer Nase abgefunden, wird sie die paar Haare auch schlucken.« »Aber sie hat die Nase doch noch nie so gesehen«, rief ich immer verzweifelter. »Das ist doch erst im Untersuchungsgefängnis passiert.« Aber alles half mir nichts. Fritsch blieb unerbittlich und ich musste mit ihm die traurigste Figur von der Welt. Auch das gnädigst vom Arzt bewilligte Zivil konnte daran nichts ändern. Außerdem war es vom langen Liegen im Koffer völlig zerdrückt. Ich trete mit dem Beamten in das Verwaltungsgebäude ein. Der Gang vor mir ist lang, trübe und dunkel, mir zittern die Knie. Ich möchte mich an die Wand lehnen und um eine Minute einer Sammlung und Ruhe bitten. Aber die Stimme des Oberwachtmeisters klingt befehlshaberisch hinter mir. »Los, los, Sommer, die dritte Tür rechts!« Wenn er jetzt nur nicht so militärisch laut brüllen würde, jetzt kann ihn doch Mark doch schon hören. Die Hand auf die Klinke und aufgemacht die Tür. Kein Zagen hilft. Unbarmherzig wirst du vorwärts gezwungen in diesem Leben. Du Armer, es gibt nicht Ruhe, verweilen nicht. Ich sehe Magda. Sie hat am Fenster gesessen. Nun ist sie aufgestanden und schaut mir entgegen. Einen Augenblick bemerke ich den Ausdruck von fragendem Erstaunen in ihrem Gesicht. Aber schon eile ich auf sie zu, die Arme ausgebreitet. Ich rufe, »Magda, Magda, dass du gekommen bist! Ich danke dir so!« Ich schließe sie in meine Arme. Ich will sie auf den Mund küssen, wie in jenen alten Tagen, die nun wieder neu werden sollen. Und ich bemerke einen Ausdruck schaudernder Abwehr in ihrem Gesicht. »Bitte nicht«, flüstert sie noch in meinen Armen, plötzlich fast atemlos. »Bitte nicht hier.« Ich habe sie losgelassen. Alle Freude ist aus mir gewichen. Ein kaltes, drohendes Schweigen ist in mir. Sie sieht mich an. Noch immer liegt ein Ausdruck verwirrten Staunens auf ihrem Gesicht. »Ich hätte dich beinahe nicht erkannt«, flüstert sie, noch immer atemlos. »Was ist mit dir geschehen? Was hat dich da?« Sie wagt nicht einmal das Wort auszusprechen. »Was hat dich da so verändert?« Oberwachtmeister Fritsch hat sich in unserem Rücken auf einem Stuhl gesetzt und räuspert sich jetzt recht laut. Ich weiß, dass es unzulässig ist, wenn wir beide hier so am Fenster stehen und miteinander tuscheln. Mit gespielter Leichtigkeit sage ich, wollen wir uns nicht hier an den Tisch setzen, Magda? Wir tun es. Dann, du findest, dass ich mich verändert habe? Dir gefällt mein Aussehen nicht? Nun, um dir die Wahrheit zu gestehen, es gefiel mir selber nicht, als ich mich vor kurzem zum ersten Male wieder in einem Spiegel sah. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Oberwachtmeister Fritsch kann mich nachher fragen, woher ich den Spiegel hatte, und gleich habe ich den Pfleger Herbst in die Pfanne gehauen. Spiegel sind doch auf der Station verboten. Man kann eben nicht vorsichtig genug sein auf dieser Station. Ich lache rasch. Aber man gewöhnt sich daran, Magda. Ich sehe nicht so schlimm aus, wie du denkst. Ich bin eher besser als schlimmer geworden. Bei den letzten Worten, in die ich eine tiefe Bedeutung legte, habe ich die Stimme bezeichnet gesenkt. Aber Magda achtet nicht darauf. Was ist mit deiner Nase geschehen? Endlich kann sie das Wort aussprechen, wenn auch nach kurzer Hemmung. Sie sieht wirklich böse aus, Erwin. Ein Mitgefangener wollte sie mir abbeißen. Das war noch im Untersuchungsgefängnis, berichtete ich. Es war jener Lobedanz, der dein Silberzeug stahl, Magda. Du weißt. Sie sieht mich nur an, mit einem leichten Zucken um den Mund. Vielleicht hätte ich das wieder nicht sagen sollen. Vielleicht denkt Magda jetzt, dass ich es war, der zuerst ihr Silberzeug stahl. Aber nein, so töricht und ungerecht kann Magda nicht denken. Das Silber war von meinem Gelde gekauft, es war also mein Silber. Von Diebstahl kann nicht die Rede sein. Ich habe ja versucht, es dir wieder zu beschaffen, aber leider vergeblich. Du hast nichts davon gehört, Magda? Sie bewegte verneinend den Kopf, als sei das alles ganz unwesentlich. Du bist auch sonst verändert, Erwin. Deine Stimme klingt ganz anders, viel lauter. Wir sind 56 Männer auf einer Station, Magda, erklärte ich ihr. Über 30 essen mit mir in einem Raum. Da muss man seine Stimme schon etwas anstrengen, wenn man verstanden werden will. Ich verstehe. Sie lächelt schwach abwehrend. Aber wieder, mit einer störenden Hartnäckigkeit, kommt sie auf mein Aussehen zurück. Sie kann sich gar nicht daran gewöhnen. Du siehst aber auch sonst schlecht aus, Erwin. Fehlt dir was?
Nichts, antworte ich überlegt. Fast nichts. Ein paar Furunkel, sieh hier. Im Nacken habe ich auch welche. Und auf dem Rücken. Aber daran gewöhnt man sich. Alle in diesem Bau haben sie.
Der Oberwachtmeister Fritsch räuspert sich mahnend. Das ist wohl schon eine unziemliche Kritik an der Anstalt. Aber ich denke nicht daran, darauf zu achten. Ich fahre fort. Und wenn ich magerer geworden bin und etwas grau aussehe, nun, Magda, wir bekommen hier nicht alle Tage gerade Gänsebraten mit Rotkohl. In der Hauptsache werden wir mit gutem, heißem Wasser ernährt. Nun ist meine Wut doch mit mir durchgegangen.
Diese Wut über die Zurückweisung meiner Liebe, über das Entsetzen mag das vor mir. Mit einer vor Hohn zitternden Stimme habe ich gesprochen. Ich will ihr Herz verletzen, da ich es nicht rühren kann. Oberwachtmeister Fritz sagt drohend: Noch eine solche Bemerkung, Sommer, und ich breche die Sprechstunde ab und melde sie. Magda wendet sich an ihn. Ach, bitte, nehmen Sie es ihm doch nicht übel. Sie ahnen nicht, wie er sich verändert hat. Er muss Schreckliches durchgemacht haben. Ihre Stimme zittert. Ich lausche dieser schwach werdenden weiblichen Stimme mit gierigem Entzücken. Er war doch vor kurzem noch ein blühender, gut aussehender Mann. Und jetzt? Ich hätte ihn auf der Straße nicht erkannt. Ein paar Tränen tauchten aus der Tiefe ihrer Augen auf und rinnen langsam über ihre Wangen. Auch diese Tränen beobachte ich mit gierigem Entzücken. Nein, sie rühren mich nicht. Nichts kann mein Herz mehr weich machen. Zu schwer hat sie mich beleidigt. Aber ich genieße es, dass nun auch sie leidet. Sie soll es auch fühlen. Endlich fühlt sie es, was sie mit mir angerichtet hat. Wie schwer sie sich durch ihre Spionage, ihre unüberlegte Rederei gegen mich vergangen hat. Welches Verhängnis sie auf mein Haupt herabgezogen hat. Magda fährt fast fieberhaft erregt, halb zum Oberwachtmeister, halb zu mir gewendet fort. Aber ich kann dir doch schicken, Erwin, was du brauchst. Hätte ich das geahnt? Darf ich ihm ein Paket mit Esswaren schicken, Herr?
Das dürfen Sie, Frau Sommer, sagte Fritsch gnädig. Auch Rauchwaren sind erlaubt. Hier ist überhaupt vieles erlaubt. Aber, fuhr er fort, und sieht Magda augenzwinkernd aus seinem fetten Gesicht an. Sie müssen bedenken, viele von diesen Kranken wissen wirklich nicht, wann sie satt sind. Sie fressen und fressen ein ganzes Paket voll, zwei Brote an einem Tag. Und nachher sind sie krank. Und wir haben unsere Mühe mit ihnen. Man darf nicht alles glauben, was diese Kranken erzählen. Und ich muss still dabei sitzen und mir diese Gemeinheiten mit anhören. Der fette Fritsch ist mein Vorgesetzter. Ich darf ihm nicht widersprechen. Ich denke an die Hungergestalten drüben, die Kartoffelschalen fressen und jeden verspritzten Tropfen Soße vom Tisch ablecken. Und die Wut steigt wieder in mir hoch. Aber ich bezwinge mich. Ich sage rasch und lächelnd: Und ich danke dir vielmals für deine guten Absichten, Magda. Aber ich brauche wirklich nichts. Herr Oberwachtmeister Fritsch hat ganz recht. Die Kranken kennen kein Maß. Gott sei Dank gehöre ich nicht zu ihnen. Gottlob werde ich wohl schon in Kurzem von hier fortkommen. Verwirrt sieht Magda mich an. Aber du sprachst doch eben selbst von Wasser, Erwin, sagt sie.
Ich sprach von Gänsebraten, lachte ich. Und das Wasser habe ich nur des Kontrastes willen dagegen gesetzt. Nein, nein, Magda, mach dir nur keine Gedanken. Wir werden vollkommen ausreichend ernährt, wie dir eben Herr Fritsch ausgesagt hat. Schließlich tue ich ja keine schwere Arbeit. Ich mache Bürsten, Magda. Ich bin ein richtiger Bürstemacher geworden. Hättest du das je von mir gedacht, Magda? Du sitzt auf meinem Stuhl im Kontor und dein Mann macht unter des Bürsten. Gibt es nicht ein Lied vom munteren Bürstenmacher? Ach nein, das ist ein munterer Seifensieder. Aber auch ich bin munter und vergnügt in meiner Zelle beim Bürstenmachen. Ich pfeife und singe den ganzen Tag. Ach nein, das tue ich natürlich nicht, denn das ist in diesem Haus der vielen Erlaubnisse verboten. Aber innerlich pfeife und singe ich. Ich habe immer rascher und höhnender gesprochen, mein Zorn riss mich fort, aber dabei beherrschte ich mich doch. Äußerlich sah ich ganz glatt und zufriedenstellend aus. Ich bemerkte die steigende Verwirrung in Magdas Gesicht. Sie hat sich ein paar Mal während meiner Worte das Taschentuch benutzt und sie an ihren Augen gewischt. Fritsch hat sich auf seinem Stuhl zurückgelehnt und betrachtet gelangweilt die Fliegen an der Zimmerdecke. Er ist viel zu grob besaitet, um den ironischen Unterton meiner Worte herauszuspüren. Übrigens hat Magda ein Kostüm an, das ich noch nicht an ihr kenne. Ein dunkelgraues, sehr schickes Kostüm mit hellen Nadelstreifen. Ich denke mit Bitterkeit daran, dass meine zu mir gehörende Frau in einer Zeit, da ich maßloses litt, Zeit und Lust hatte, an ein neues Kostüm zu denken, zur Schneiderin zu gehen, Anproben zu halten. So ungerecht sind die Lose verteilt, so gedankenlos sind selbst die besten Ehefrauen. Übrigens sieht Magda gut aus. Sie hat sich in der Zeit unserer Trennung wesentlich erholt. Sie ist ausgesprochen hübsch. Während ich in dieser Zeit. Nach meinen raschen, höhnischen Worten ist eine tiefe Stille eingetreten. Ich habe es nicht eilig, sie zu unterbrechen. Magda bewegt sich etwas unruhig auf ihrem Stuhl hin und her. Ich bin gespannt, was sie nun vorbringen wird. Aber als sie dann zu sprechen anfängt, ist es nur ein Dank für die übersandte Generalvollmacht. Ich brauchte sie eigentlich gar nicht, weder auf der Post noch auf der Bank. Habe sie wegen meiner Unterschrift Schwierigkeiten gemacht. Aber ich verstehe es schon, wie du es meintest, Erwin. Und ich danke dir für deine gute Meinung. Sie reicht mir ihre Hand über den Tisch und ich fasse sie vorsichtig und kühl, hüte mich, sie wärmer zu drücken. Die Hand kehrt etwas enttäuscht zu ihrer Besitzerin zurück. Und wie gehen die Geschäfte? Frage ich, um nur etwas zu fragen. Magda aber belebt sich. Ich freue mich, dir sagen zu können, Erwin, dass die Geschäfte gut gehen. Jawohl, ausgesprochen gut. Die Ernte ist recht befriedigend ausgefallen und wir haben einen sehr schönen Umsatz erzielen können. Besonders in Hülsenfrüchten habe ich ein unglaubliches Glück gehabt. Ich kaufte, ehe die Preise dann so plötzlich anzogen. Eine Weile reden wir nun ruhig von den Geschäften. Wirklich eine tüchtige Frau, ganz unbestreitbar. Wie ihr Auge leuchtet, ihre Stimme lebendig wird, wenn sie davon spricht. So leuchtete ihr Auge vorher nicht, als es um ihren Mann ging. Aber so war es schon immer bei ihr, das Geschäft. Der Garten, das Haus, alles war ihr wichtiger als der Mann. Ich könnte eifersüchtig werden auf diese toten Dinge, wenn das nicht doch ein bisschen lächerlich wäre. Aber vielleicht nicht so lächerlich wie diese auch vom Arzt gerühmte Tüchtigkeit. Würde sie einigermaßen vernünftig überlegen, sie machte sich die ganze Plage nicht.
verpachtete das Geschäft, ging eine kleine Rente und lebte behaglich in unserem Eigentum.
Aber auf so etwas kommt natürlich so eine Frau nicht.
So gehen meine Gedanken immer weiter, während ich zerstreut mag das eifrigem Reden lausche, das die Erinnerung an alte Kunden wachruft, an Fahrten durch abseits liegende Dörfer, glückliche Abschlüsse. Aber plötzlich werde ich hellhörig. Der Makler hat plötzlich von unserer Konkurrenz gesprochen, jenem jungen Anfänger, der sich mir zum Trotz in meiner Vaterstadt etablierte und mir schon ein paar Mal recht zu schaffen machte. Irre ich mich? Und klingt jetzt noch ein ganz besonderer Unterton in Magdas Stimme? Etwas Wärmeres als vorher? Ich höre sehr aufmerksam an, was Magda da erzählt. Ja, denke dir, Erwin, ich habe Herrn Heinze jetzt persönlich kennengelernt. Ich hatte mich eines Tages doch zu sehr über dieses ständige gegenseitige Unterbieten geärgert, bloß um einander die Kunden abzufangen, wodurch wir schließlich nur alle beide verloren. Da bin ich einfach zu ihm auf sein Büro gegangen und habe ihm gesagt, »Ich bin Frau Sommer, Herr Heinze, und nun wollen wir doch einmal sehen, ob wir beide nicht zu einem vernünftigen Abkommen gelangen könnten. Für beide Firmen gibt es ein Auskommen hier in der Stadt. Aber wenn wir uns weiter so unterbieten, werden wir alle beide pleite machen. Das habe ich ihm gesagt.« Magda sieht mich triumphierend an.
»Und was antwortete er?« frage ich gespannt.
»Nun«, sagt sie, und wieder fiel mir der warme Unterton in ihrer Stimme auf. »Herr Heinze ist nicht nur ein gebildeter, sondern auch ein kluger Mann. In 5 Minuten waren wir zu einem Abkommen gelangt. Jeden Morgen, Mittag und Abend verständigen wir uns über die Preise, die wir zahlen. Keiner bietet auch nur einen Groschen mehr oder weniger. Und nach Kundenangeln gehen ist überhaupt abgeschafft.«
»Oh, du Ahnungslose«, rief ich. »Der wird dich schön reinlegen. Der Heinze ist doch ein ganz gerissener, mit allen Salben gesalbter Halunke. Ins Gesicht verspricht er dir natürlich alles, aber hintenrum fischt er dir einen Kunden nach dem anderen weg. Schließlich hat er das Geschäft fest in Händen und du stehst ohne alles da.«
»Armer Erwin«, sagte Magda, »immer noch so voll Misstrauen. Nein, ich habe Herrn Heinze recht gut kennengelernt. Ich bin auch manchmal so mit ihm zusammen.« Ich wunderte mich, was hinter diesem auch so manchmal steckte. Aber Magda war nicht errötet. Sie fuhr fort. »So weit kenne ich die Menschen doch, dass ich sagen kann, Herr Heinze ist ein innerlich vollkommen sauberer, anständiger Mann, auf dem ich mich blindnitz verlasse. Und wenn du mich für vertrauensselig hältst, Erwin, so genügt dir vielleicht der Beweis aus unseren Büchern. Wir haben unseren Umsatz in diesem Herbst um das 1,5-fache gesteigert. Das wäre wohl kaum der Fall, wenn Herr Heinze uns die Kunden weggeschnappt hätte.« Sie sah mich mit triumphierenden, freudeglänzenden Augen an. Ich sagte eisig, »Die Zahlen allein beweisen auch noch nichts. Du sagst, die Ernte war gut und das Wetter war einem frühen Drusch bestimmt günstig. Da kann der Umsatz für eine kurze Zeit sehr wohl steigen und einem dabei doch Kunden verloren gehen.« »Übrigens,
Ich erinnere mich gar nicht, war dieser Heinze nicht verheiratet?
Doch, nickte Magda, aber er ist seit einem Jahr geschieden.
So, so, antwortete ich möglichst gleichgültig. Also geschieden.
Natürlich schuldig geschieden.
Wie du auch fragen kannst, rief Magda beinahe zornig. Ich habe dir doch gesagt, er ist ein ganz sauberer Mann. Natürlich lag die Schuld auf der anderen Seite.
Natürlich, wiederholte ich ein wenig spöttisch.
Entschuldige nur, du bist ja direkt begeistert von diesem Mann, Magda.
Einen Augenblick zögerte sie, dann antwortete sie mit fester Stimme,
»Das bin ich auch, Erwin. Wir sahen uns eine lange Zeit stumm an. Viel Ungesagtes lag in der Luft. Selbst Oberwachtmeister Fritsch hatte was gemerkt. Er hatte sich auf seinem Stuhl vorgelehnt, die Ellbogen auf die Knie gestützt und betrachtete uns beide gespannt. Übrigens war die übliche Sprechstundenzeit längst überschritten.
»Hast du die Scheidung schon eingeleitet?« fragte ich schließlich mit leiser Stimme.
»Ja«, antwortete sie ebenso leise.
»Gestern.« Wieder trat tiefe Stille zwischen uns ein. Plötzlich sahen wir uns beide nach dem Oberwachtmeister Fritsch um, der mit einem Ruck von seinem Stuhl aufgestanden war und mit seinen Schlüsseln klapperte.
»Na ja«, sagte er fast verlegen. »Eigentlich ist die Sprechzeit rum, aber meinetwegen noch 10 Minuten.« Und er ging zum Fenster, wo er uns ostentativ den Rücken kehrte.
»Erwin«, flüsterte Magda hastig, »ich habe lange mit mir gekämpft. Es kam mir so schlecht vor, dich in dieser Lage im Stich zu lassen. Aber dann, als ich vom Medizinalrat hörte, dass deine Sache gut steht, dass du vielleicht schon in Kürze entlassen wirst.«
Sie sah mich flehend an, aber ich schwieg. Ich half ihr mit keinem Wort. In mir herrschte ein verzweifelter, wilder Zorn über diese Verräterin.
»Wir wollen alles so einrichten, wie du es wünschest, Erwin«, fuhr Magda noch hastiger fort. »Willst du das Geschäft wieder übernehmen? Gut. Wir sind auch bereit, ganz von hier fortzuziehen. Heinrich, ich meine Heinze, will dir dann auch sein Geschäft abtreten. Sieh mich doch nicht so an, Erwin. Es hilft doch nichts. Wir waren uns doch innerlich längst ganz fremd geworden. Denk doch zurück an diese schrecklichen Zeiten, wo wir uns immer nur stritten. Es ist doch besser, wir trennen uns.«
Ich schwieg noch immer. Also daher dieses neue Kostüm, diese frische Farbe, der warme, zitternde Unterton der Stimme. Ein neuer Mann und schon gurrt das verliebte Täubchen. Den Mann ins Kittchen gebracht und nun kommt der andere mit der inneren Sauberkeit, der Hochanständige, den sie blindlings vertraut. Ich sah aufmerksam auf ihren weißen, schon ein wenig fett werdenden Hals. Der Kehlkopf bewegte sich, die Gute verschluckte, von den eigenen Worten gerührt, wie man so sagt, ihre Tränen. Ich hätte diesen Hals so gerne mit meinen Händen umspannt. Und ich hätte ihn, das schwöre ich, trotz aller Fritsches nicht wieder losgelassen. Aber ich hütete mich wohl. Nur wenige Tage trennten mich noch von der Freiheit. Sie wollte ich nicht allein treffen. Da blieb dieser andere, der Hochanständige, der die Schamlosigkeit besaß, einem kranken Mann die Frau zu stehlen. Sie sah mich noch immer an, und als sie nun wieder zu sprechen anfing, war der Ton ihrer Stimme kälter geworden.
Sie bat nicht mehr. Um ihrem Mund lag ein Zug von Entschlossenheit, selbst Härte. »Du siehst mich immer nur an und sagst kein Wort«, begann sie wieder. »Ich sehe es wohl. In deinen Augen droht etwas Schreckliches. Aber das kann mich nicht beirren. Nichts kann mich mehr beirren. Einmal in meinem Leben will ich glücklich sein kennenlernen. Ich habe dir so viele Jahre geopfert, deiner Schwäche, deinem Eigensinn, deinem unsinnigen Dünkel und Menschenhass. Und dann vor allem, was du deine Liebe nennst. Das ist eine seltsame Art von Liebe, die ich nur zu spüren bekam, wenn du Forderungen hattest. Aber nie durfte ich welche haben. Nein, davon habe ich genug.« Sie hätte wohl noch weiter so geredet, aber auch ich hatte genug von diesen Tiraden nämlich. Nachdem das Ködern durch Süße misslungen war, sollte ich nun durch den Hass zermalmt werden. Ich beugte mich weit über den Tisch und spie ihr mitten ins Gesicht. »Ehebrecherin«, rief ich. Bei diesem lauten Ausruf drehte sich der Oberwachtmeister Fritsch am Fenster rasch um und starrte einen Augenblick maßlos verblüfft auf dieses Bild, das ich ihm bot. Ich, über den Tisch gelehnt, der Magd da mit verächtlichem und drohenden Blick ansah, und meine ehemalige Frau, die keine Bewegung machte, den über die totenbleiche Wange laufenden Speichel abzuwischen, sondern die meinem Blick unverwandt erwiderte, aus der tiefsten Tiefe ihrer braunen Augen heraus. Und während wir uns so ansahen, war mir, als dringe ich mit meinem Blick tief in diese Frau ein, versinke den Bruchteil einer Sekunde in ihr, erspüre einen Menschen, den ich nie gekannt. Dann war das vorbei, denn der Oberwachtmeister Fritsch hatte mich bei den Schultern gepackt und schüttelte mich wütend. »Sie unverschämter Flegel«, schrie er, »wie können Sie sich das so etwas erlauben? Dem Medizinalrat werde ich Sie anzeigen. Das ist eine anständige Frau, verstehen Sie?« Und er schüttelte mich wieder mit all seinen Kräften, dass mein Kopf haltlos hin und her flog. »Lassen Sie den Mann los, Herr Wachtmeister«, sagte Magda mit tiefer, völlig erschöpfter Stimme. »Er hat vollkommen recht. Ich bin eine Ehebrecherin.« Einen Augenblick hielt sie ein, als überlege sie was. Dann wandte sie sich mir zu, ihr Auge leuchtete wieder, wieder hatte ihre Stimme Klang. »Und ich bin froh darüber, dass ich es tat«, sagte sie mir ins Gesicht. Dann ging sie langsam aus dem Sprechzimmer, endlich ihr Gesicht abwischend, aber nur ganz mechanisch. Wie ich die Nacht nach diesem furchtbaren Wiedersehen verbrachte, kann ich nicht sagen. Dass ich in ihr nicht eine Minute lang schlief, dessen bin ich sicher. Ich wäre in dieser Nacht wohl zerbrochen und hätte allem Jammer ein Ende gemacht, wenn mich nicht der Gedanke an Rache aufrechterhalten hätte. Und ich würde diese Rache nehmen bis ins Einzelne. Aber nicht nur nach meiner Entlassung, sofort, morgen schon würde ich an die Ausführung meiner Pläne gehen. Ich würde mir einen jungen, schneidigen Anwalt bestellen und Gegenklage erheben in der Scheidungssache Sommer gegen Sommer. Und ich würde beantragen, Magda als schuldigen Teil zu verurteilen. Hatte ich doch einen Zeugen, den Oberwachtmeister Fritsch, vor dem sie selbst den Ehebruch zugegeben hatte.
aber ich würde Magda noch alle Ursache geben, dieses unbesonnene Eingeständnis zu bereuen. Und ich hatte allen Grund zur Hoffnung, dass auch dieser hochanständige, erfolgreiche Geschäftsmann Herr Heinrich Heinze ihr schwere Vorwürfe deswegen nicht ersparen würde. Darüber hinaus würde ich aber noch den Antrag stellen, dass der scheidende Richter den beiden ehebrecherischen Teilen die Ehe miteinander für ewig verbieten sollte. Oh, sie sollte diese ersehnte Art Glücklichsein schon kennenlernen, die gute Magda, unter meiner Fuchtel. Ich würde mein Geschäft verkaufen und den beiden immer auf den Fersen bleiben. Ein steter Racheengel, ein ewiges Mahnmal begangener Schuld. Mir würde das schon nicht über werden. War ich ein schlechter Partner in der Liebe, wie Magda plötzlich entdeckt hatte, so war ich ein umso besserer im Hassen. Und ich malte mir aus, wie ich auf meiner Reise im Hotelzimmer neben dem ihren schlafen und durch geheimnisvolle Klopfzeichen ihren Schlaf stören würde. Ich sah mich, unerkennbar verkleidet, in das gleiche Zugabteil wie sie steigen und hinter einer dunklen Brille hervor ihr Tun beobachten. Ich fuhr mit einem Auto hinter ihnen drein und bremste erst im allerletzten Augenblick, mich an ihrer Todesangst weidend. Und ich sah sie, herrlichstes Bild meiner Rache, sterben, hingemordet von mir, aber unentdeckbar, und an ihrer Seite knien, völliger Verzweiflung hingegeben, und Herr Heinrich Heinze. Und ich stand neben ihm und flüsterte ihm meine Tat ins Ohr. Gewiss, sie war unentdeckbar. Ich raste. Die Bilder jagten in meinem Hirn. Ich hatte Fieber. Meine Gefährten schliefen schon längst. Und noch immer stand ich am Zellenfenster, spann das Gewebe meiner Rache immer dichter und verworrener zum kalten Gefunkel der Sterne aufblickend. Der Morgen kam und fand mich leer und in fast völliger Apathie. Ich werde mein Frühstück ja wohl mit den anderen gegessen haben. Erinnern kann ich mich nicht daran. Noch vor dem Antreten zur Arbeit benutzte ich einen unbewachten Augenblick und schlüpfte in meine Arbeitszelle hinüber. Der Anblick meiner Leidensgenossen ekelte mich. Ich nahm ein paar Borsten zwischen die Finger und versuchte, sie in das Bürstenloch einzuführen. Ich hatte zu viele gegriffen, wie in meiner ersten Anfangszeit. Ich ließ sie achtlos auf den Boden fallen und ging an den Schrank. Ich hatte jetzt in ihm Briefpapier und Umschläge. Ich musste den Brief an den Anwalt schreiben. Aber so dringlich mir das auch in der Nacht noch erschienen war, jetzt konnte ich mich nicht dazu aufraffen. Ich starrte eine Weile auf das Papier, dann ging ich ans Fenster. Draußen herzelte es schon. Graue Nebelschwaden zogen über das Land. Ich sah die ersten frühen Kartoffelbuttler zwischen den Reihen. »Es wird Herbst«, sagte ich zu mir. »Das ist schlimm.« Ich wusste selbst nicht, was ich meinte. Ich wusste nur, dass es schlimm um mich stand. Sehr schlimm. Zwei Zeilen eines Gedichtes, das ich einmal gelesen, zogen mir durch den Kopf. »Dies ist der Herbst. Der bricht dir noch das Herz.« Hartnäckig kamen sie wieder, sie wiederholten sich in mir mit einer verzweifelten Hartnäckigkeit. »Dies ist der Herbst, der bricht dir noch das Herz.«
Zwei Worte gesellten sich noch dazu. Fliege fort, fliege fort. Ja, wer fortfliegen könnte von dieser beschmutzten Erde, von diesem besudelten Ich. Und immer wieder, dies ist der Herbst, der bricht ja noch das Herz. Und immer nachklingend die Mahnung, fliege fort, fliege fort. Ich sah nach dem starken Schneidemesser hinüber, mit dem ich die Borsten glatt schnitt. Es würde ein leichtes sein, sich mit ihm den Arm aufzuschneiden, dass ich verblutete. Aber ich wusste, ich würde nie den Mut dazu haben, denn ich war feige. In dieser Minute gestand ich es mir rückhaltlos ein, dass ich ein Feigling war. Bei der Aufzählung meiner schlechten Eigenschaften hatte Magda diese noch vergessen. Fliege fort und doch zu feige. So fand mich der Oberpfleger, der mich unter den zu Verbindenden vermisst hatte. Er fuhr mich hart an. Meine Furunkel würden nie besser werden, wenn ich nicht selbst für regelmäßiges Verbinden sorgte. Ich folgte ihm vollständig gleichgültig ins Arztzimmer. Der Strom der Leidenden hatte sich schon verlaufen. Ich war der Letzte. Der Oberpfleger riss mir die Verbände ab, salbte und jodierte oder stach auch einmal in einen ihm reif scheinenden Furunkel. Und so empfindlich ich sonst gegen Schmerz bin, an diesem Morgen machte mir das alles gar nichts. Ich war völlig stumpf. Dann klingelte das Telefon im Glaskasten. Der Oberpfleger ging dorthin, die Tür weit offen lassend. Einen Augenblick stand ich noch regungslos. Dann suchte mein Blick den Medikamentenschrank. Seine Tür stand weit offen. Rasch trat ich einen Schritt auf ihn zu. Dort lag, vergessen für viele Stunden, Auslöschen der unerträglichen Qual, unter der ich jetzt lebe, gute, friedenschenkende Schlafmittel für viele Tage. Meine Hand griff nach einem Glasröhrchen, als mein Blick auf eine Reihe Flaschen fiel, die im untersten Fach standen. Gleich voran stand eine halbe Flasche mit dem Etikett Alkohol 95%. Ich hatte keinen Entschluss gefasst. Ich handelte rein mechanisch. Ich kümmerte mich auch nicht um die offenstehende Tür oder den Oberpfleger, der jeden Augenblick zurückkommen musste. Ich nahm die Flasche und ging zu dem in die Wand eingelassenen Waschtisch. Ich nahm ein Wasserglas und füllte es zu 2/3 mit Alkohol. Dann füllte ich Wasser nach, sehr vorsichtig. Meine Hand hat dabei nicht gezittert. Ich setzte das starke Gemisch an den Mund und trank es mit 3, 4 Schlucken leer. Einen Augenblick stand ich wie betäubt. Eine ungeheure Helle breitete sich rasch in mir aus. Ich lächelte. Ach, das Glück noch einmal, das schrankenlose, herrliche Glück. Meine Eleonore, Doreen Dalkohol. Wie ich dich liebe, wie ich dich liebe. Ich bin vornüber bewusstlos zu Boden gestürzt, gerade auf mein geschändetes Gesicht. Es hat keinen Termin meinetwegen gegeben. Das Verfahren gegen mich wurde aus § 51 eingestellt und meine dauernde Unterbringung in eine Heil- und Pflegeanstalt verfügt. Einen Scheidungstermin gab es wohl, aber ich brauchte zu ihm nicht zu erscheinen. Damals war ich schon entmündigt. ein Obersekretär vorne in der Verwaltung der Anstalt, ist mein Vormund geworden. Übrigens sind wir beide schuldig geschieden, aber Magda hat ihren Heinrich Heinze heiraten dürfen. Über meinen Antrag ist gar nicht verhandelt worden. Ich bin ja nur ein Geisteskranker. Ich habe die Heiratsanzeige in der Zeitung gelesen. Jetzt haben Sie zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Sie haben die Geschäfte zusammengelegt. Was geht mich das alles an? Was geht mich die Welt draußen noch an? Es ist mir alles gleichgültig geworden. Ich bin ein alterner, abscheulich aussehender Bürstenmacher mittlerer Arbeitsleistung, geisteskrank. Die Zeiten der ersten tobenden Verzweiflung sind längst vorbei. Schon längst habe ich es aufgegeben, meinen Arm unter das Schneidemesser zu legen und zu versuchen, ob ich nicht vielleicht doch eine Minute meines Lebens mutig bin. Ich weiß, jede einzelne Sekunde meines Lebens war ich ein Feigling. Bin ich ein Feigling, werde ich ein Feigling sein, umsonst auf etwas anderes zu warten. Ich genieße ein bestimmtes, beschränktes Vertrauen im Hause. Ich falle nie lästig. Ich mache keinem Arbeit. Ich sondere mich von den anderen ab. Ich darf mich ziemlich frei bewegen im Bau. Nur darf ich nie das Arztzimmer betreten, ohne dass der Oberpfleger dabei ist. Das ist mir bei 8 Wochen strengem Arrest verboten. Ich möchte es oft, ich könnte es manchmal, aber ich wage es nie. Ich bin eben feige. Ich habe eine behagliche Stellung, ich habe immer genug zu rauchen und leide nie Hunger. 2-mal in der Woche kauft mein Vormund von den Geldern, die meine frühere Frau regelmäßig für mich einzahlt, ein für mich, was mein Herz begehrt und was zulässig ist. Ich kann nie verbrauchen, was eingezahlt wird. Ich werde als wohlhabender Mann sterben. Ich ahne es nicht, wer mich beerben wird. Es interessiert mich auch nicht. Mein früher errichtetes Testament ist durch die Scheidung hinfällig geworden. Und ein neues darf ich nicht errichten. Ich bin nämlich geisteskrank. Aber ich bin noch nicht so geisteskrank und apathisch geworden, dass ich nicht doch noch einen Plan hätte und eine kleine Hoffnung. Gewiss, den Gedanken an das Scheidemesser habe ich aufgeben müssen, aber ich kann erleiden. Ich vermag zu ertragen, was über mich hineinbricht. Ich bin, wie ich wohl ohne Überheblichkeit sagen darf, ein großer Dulder. Ich habe noch nicht erwähnt, dass wir im untersten Stock des Anbaus immer 5 oder auch 7 Tuberkulöse liegen haben, ehemalige Leidensgefährten, die man von uns isoliert hat. Sie bekommen immer etwas Besseres und reichlicheres Essen und brauchen nicht mehr zu arbeiten, bis sie sterben. Diese Kranken haben kleine Fläschchen, in die sie ihren Auswurf spucken. Und ihre Isolierung ist nicht so streng, dass ich, der ich mich ziemlich frei im Bau bewegen darf, nicht manchmal ein solches Fläschchen erwischen könnte. Ich trinke es dann einfach aus. Ich habe schon 3 solcher Fläschchen ausgetrunken und ich werde noch mehr austrinken. Nein, ich will nicht in diesem Totenhaus uralt werden und dann langsam verrecken. Ich will einen Tod sterben, wie ihn alle draußen haben können, nach eigener Wahl.
Ich bin sicher, ich bin schon heute tuberkulös. Ich habe ständig Stechen in der Brust und huste viel, aber ich melde mich nicht zum Arzt. Ich verstecke meine Krankheit. Ich will erst so krank sein, dass ich unter keinen Umständen gerettet werden kann. Und dann, wenn ich erst im Anbau liegen werde und die letzte Stunde ganz nahe ist, werde ich den Medizinalrat zu mir kommen lassen und ich werde zu ihm sprechen. Herr Medizinalrat, ich habe Ihnen viel Kummer und Ärger gemacht und Sie haben es mir nie verzeihen können, dass Sie meinetwegen Ihr bereits erstattetes Gutachten wieder umstoßen mussten, wodurch Ihr Ruf als Psychiater bei den Gerichten gelitten hat. Aber nun, da mein Tod ganz nahe ist, verzeihen Sie mir und tun Sie mir noch einen letzten Gefallen. Und er wird seinen Frieden mit mir schließen, weil ich ein Sterner bin und man einem Sternen nichts abschlägt und wird fragen, was für ein Gefallen das ist. Und ich werde wieder zu ihm sprechen. Herr Medizinalrat, gehen Sie ins Arztzimmer und mischen Sie mir mit eigener Hand aus Alkohol und Wasser einen Schnaps. Nur ein Wasserglas voll. Nicht so einen, dass ich sofort hinstürze und nichts von ihm habe, wie damals, sondern einen, der mich wirklich noch einmal glücklich macht. Und er wird mir meinen Wunsch erfüllen und mit dem Glas an mein Lager treten. Und ich werde trinken, nach so vielen Jahren der Entbehrung endlich wieder trinken. Schluck für Schluck, in langen Abständen, voll das unendliche Glück auskostet. Und ich werde noch einmal jung werden. Und ich werde die Welt blühen sehen, mit allen Frühlingen und allen Rosen und den jungen Mädchen wie eh und je. Eine aber wird vor mich treten und wird ihr bleiches Gesicht über mich, der ich vor ihr auf die Knie fällt, neigen. Und ihre dunklen Haare werden mich ganz einhüllen. Ihr Duft wird um mich sein, und ihre Lippen werden auf den meinen liegen, und ich werde nicht mehr alt und verunstaltet, sondern jung und schön sein. Und mein Randalkohol wird mich hinauf zu sich ziehen, und wir werden entschweben in Rausch und Vergessen, aus denen es nie ein Erwachen gibt. Und wenn mir so geschieht in meiner Todesstunde, werde ich mein Leben segnen und ich werde nicht umsonst gelitten haben.